So, das war die Lutherbibel. Wir machen weiter mit dem zweiten Petrusbrief. Wir kommen langsam voran. Das ist auch gut so, denn der zweite Petrusbrief ist sehr dicht. Ich lese mal die Verse 10 bis 15 aus dem ersten Kapitel. Das ist der Predigttext für heute. Also 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 15. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Ja, macht eure Berufung und Erwählung fest. Wir müssen noch mal kurz zurückblenden zum letzten Sonntag, da hat der Thomas hier gepredigt, über die Verse 3 bis 9. Und da müssen wir noch mal, bewusst machen, was da steht. Das ist nämlich die Berufung und Erwählung, von der da die Rede ist. Wozu sind wir denn eigentlich berufen und erwählt? Und da heißt es, zu einem Leben zum Wandel in Gottesfurcht. Dazu sind wir berufen. Zu einem christlichen Leben, das Frucht bringt. Ich sag mal, das Ergebnisse zeitigt. Wie Liebe, wie Frieden, wie Freude, wie Sanftmut, wie Demut, wie Freundlichkeit, wie Selbstbeherrschung, wie Tugend, wie Geduld, wie Ausharren. Und liebe Gemeinde, das ist etwas, was dem Herrn Jesus im Herzen gegründet ist. Was in ihm, in dem Herzen Jesu, so tief verwurzelt ist, dass es der Kern der Persönlichkeit Jesu ist. Und er möchte, dass das bei uns auch so ist, dass wir sind von Herzen demütig und von Herzen freundlich und von Herzen geduldig. Liebe Gemeinde, das ist eine Utopie. Ein Wolkenkuckucksheim ist das. Und deshalb gibt es noch einen schönen anderen Vers in dem Abschnitt, den uns Thomas letzte Woche so schön ausgelegt hat. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zu diesem Leben notwendig ist. Er hat uns vom Himmel herab durch den Heiligen Geist alles gegeben, was wir brauchen, damit wir diesen Weg, diesen Wandel in Gottesfurcht, wie es da heißt, gehen können. Er schenkt es uns. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Da dürfen wir froh sein. Darüber dürfen wir uns freuen. Und deshalb können wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Was heißt das jetzt? Meine Predigt hat drei Teile. Erstens, ein paar ganz kurze theologische, wenn auch trockene, aber dennoch wichtige Bemerkungen zur Berufung und Erwählung. Zweitens, wie machen wir unsere Berufung und Erwählung denn fest? Und drittens, welchen Lohn, welchen Segen haben wir davon? Das wäre der dritte Punkt. Das steht auch auf der nächsten Folie. So, jetzt kannst du schon die nächsten. Ja, Berufung und Erwählung. In Epheser 1,4 lesen wir, Helen hat es eben vorgelesen, wir sind in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien in ihm, in Liebe. Und dann Vers 11, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist Erwählung vor Grundlegung der Welt, vor aller Zeit, bevor du warst, bevor ich war, bevor es diese Welt gab, hat Gott entschlossen, in seiner Souveränität und Heiligkeit Menschen zu erwählen, für diesen Weg tadellos zu sein vor ihm in Liebe. Das hat er in seiner Souveränität entschlossen und wir haben keinen Einblick in die Kriterien Gottes. Vielleicht hat er gar nicht so etwas wie das, was wir Kriterien nennen. Zumindest haben wir darin keinen Einblick, denn die Bibel macht uns sehr deutlich, dass das nicht an unserem Verdienst liegt. Sie macht uns sehr deutlich, dass das nicht an unseren charakterlichen Vorzügen liegt und auch nicht an unseren charakterlichen Mängeln. Und sie macht es sehr deutlich, dass das nicht an unserer Leistung liegt, dass er uns erwählt hat. Das sind zumindest die drei Dinge, die keine Rolle dabei gespielt haben bei der Erwählung Gottes. Vielmehr lesen wir sogar in der Schrift, dass er vorzüglich die Schwachen ausgewählt hat, die Nichtweisen. Es sind doch einige Starke dabei, aber die haben erkannt, dass sie schwach sind. Ja, das ist Erwählung. Was ist denn jetzt Berufung? Da können wir das nächste. Was ist denn jetzt Berufung? Wir lesen das im Römer 8,30, die er aber vorherbestimmt hat, das heißt, die er erwählt hat, die hat er auch berufen. Ja, warum macht man einen Unterschied? Warum? Die er erwählt hat, die hat er auch berufen. Weil Erwählung etwas ist, was vor aller Zeit geschieht. Und Berufung ist das, was an dich in der Zeit ergeht. Von Gottes Ruf kommt an dein Ohr. Und wenn er dich erwählt hat, was er hat alle erwählt, die auf Christus vertrauen. Wenn er dich erwählt hat, dann geht dieser Ruf nicht nur an dein Ohr. Dann kommt er in dein Herz, du hörst ihn gerne, du nimmst ihn auf und du folgst ihm. Das ist hier mit Berufung gemeint. Es gibt noch eine andere Berufung in der Bibel, die ist etwas weiter gefasst. Da lesen wir davon in Matthäus 22, Vers 14. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Das ist sozusagen eine allgemeine Berufung. Hier reden wir aber über eine spezielle Berufung, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen und dann geht dieser Vers weiter. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Ja? Die hier Berufenen, die sind alle erwählt. Das als Vorbemerkung. Nun, wie kann man eine Berufung, die vor aller Welt erfolgt ist, eine Erwählung, wie kann man sie denn noch fester machen, als sie eigentlich ist? Gott hat es doch entschlossen in seiner Souveränität. Er hat uns doch erwählt. Wie kann man das denn noch fester machen? Das kann man nicht noch fester machen. Also was heißt das denn hier? Macht deine Erwählung und Berufung fest. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Jogi Löw ist ja der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. So, und wenn der für ein Spiel seine Spieler auswählt, dann macht er das ganz souverän, der holt sich noch ein paar Mitarbeiter dazu und dann schreibt er sich die Spieler auf. Ja, der erwählt die. Allerdings nach anderen Kriterien als Gott uns erwählt. Ja. Er erwählt sie nach Leistung. Ja, aber er erwählt sie, er schreibt sie auf. So, und was macht er als nächstes? Er geht ans Telefon oder schreibt eine Mail oder nimmt persönlich Kontakt auf, wenn er die Gelegenheit hat und sagt zu dem Spieler, du bist berufen in die Nationalmannschaft. So. Und wenn jetzt das Spiel anfängt, dann sagt er zu den Spielern, so, jetzt geh auf den Platz und zeig, dass du ein Nationalspieler bist. Du bist ein Nationalspieler, das steht fest. Ich habe dich erwählt, ich habe dich berufen, ich habe dich auf den Platz geschickt. Jetzt zeig, dass du ein Nationalspieler bist. Mach es fest. Ja? Liebe Freunde, liebe Gemeinde, zeigen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Zeigen wir, dass wir berufen und erwählt sind. Zeigen wir, dass wir zu ihm gehören, dass wir Christus nachfolgen. Wisst ihr, die Berufung und Erwählung ist wie ein Dokument, das Gott schon vor Zeiten unterschrieben hat. Es ist gültig und es ist wirksam. Jetzt heißt es, zeig, dass dieses Dokument stimmt. Zeig, dass es wirksam ist. Ja? Zeig, dass es wirksam ist. Es ist wirksam. Muss es zeigen. Macht eure Berufung und Erwählung fest. Drei Schritte, wie wir das tun können, soweit sie hier im Text stehen, beziehungsweise ein Aspekt steht nicht im Text. Genau. Drei Aspekte dieses Festmachens. Es gibt viel mehr, aber diese drei kamen mir bei der Vorbereitung der Predigt. Erstens, verschaffe dir Gewissheit. Verschaffe dir Gewissheit. Wie werde ich gewiss, dass ich berufen und erwählt bin? Weißt du das? Können wir das wissen? Können wir uns Gewissheit verschaffen? Ja, wir können es. Und wenn wir da irgendwelche Zweifel haben, dann gehen wir doch ins Gebet und beten mit David, wie er das im Psalm 139 macht. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Das kann Gott. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Prüfe mich und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich sage euch, wer das von Herzen betet, der zeigt damit alleine schon, dass er erwählt ist. Wir lesen auch in Römer 8,16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, der Heilige Geist zeigt uns, der Heilige Geist zeigt dir, dass du berufen bist. Und nicht nur der Heilige Geist zeigt dir, dass du berufen und erwählt bist, die Schrift zeigt es dir auch. Die Schrift zeigt es dir im nächsten Vers. Über den Vers haben wir gepredigt, da hatten wir eine Predigtreihe. Da sagt Johannes im ersten Johannesbrief, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr könnt gewiss sein, dass ihr das ewige Leben habt, so ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und was ist der Name des Sohnes Gottes? Der ist der Erlöser, er ist der Erretter, er ist derjenige, der dir deine Sünden vergibt. Er ist derjenige, der dich zum Kind Gottes macht. Er ist derjenige, der den Heiligen Geist gesandt hat. Er ist derjenige, der in deinem Herzen wohnt. Er ist derjenige, der dich befreit aus Gottvergessenheit und Gottes Entfremdung, der dich aus Unglauben rettet. Wer glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, der kann wissen, dass er das ewige Leben hat. Wisst ihr, Glauben heißt auch Vertrauen. Und Vertrauen heißt auch sich anvertrauen. Vertraust du dich Jesus Christus an? Mit all deinen Schwächen, mit all deinem Versagen, mit all deinen Stärken vielleicht auch. Gerade die muss man Gott oft darlegen. Mit all deiner Verzweiflung, mit all deiner Not, vertraust du dich ihm an, du kannst dich ihm anvertrauen, sogar mit deinen Zweifeln. Ich bin überzeugt, es gibt keinen Christ, der nicht irgendwo, irgendwann, in irgendeiner Beziehung zweifelt. Da können wir mit dem Hauptmann sagen, Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wenn du so zu Jesus kommst, dann zeigst du, dass du dich ihm anvertraust. Dann zeigst du, dass du ihm vertraust. Dann darfst du wissen, du hast ewiges Leben. Du kannst ihm alle deine Sünden anvertrauen. Er wird dich auferwecken. Gott wird dich auferwecken von den Toten am jüngsten Tag. Vertraust du ihm auch für deine Heiligung? Vertraust du ihm dafür, dass du ein Leben führen kannst, das ihm gefällt? Da musst du ihm vertrauen, nicht dir selbst. Ja. Verschaffe dir Gewissheit. Zweiter Aspekt. Eifere danach. Eifere nach dieser Berufung und Erwählung. Wir sehen das im Vers 10. Da heißt es: Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Seid umso eifriger bestrebt. Das ist der Modus, die Art und Weise, wie wir diese Berufung und Erwählung festmachen. Eifrig. Wir wenden Eifer an. Liebe Gemeinde, aber nicht menschlichen Eifer. Der Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Das ist ein anderer Eifer. Das ist ein Eifer, den Gott in uns hineinlegen muss und in uns hineinlegt, wenn wir glauben. Das ist nicht menschlicher Eifer, nicht der Eifer, der in Eifersucht steckt, nicht der Eifer, der dem menschlichen Ehrgeiz zugrunde liegt. Nicht der Eifer, der irgendwelchen neidischen Bestrebungen zugrunde liegt. Es ist ein göttlicher Eifer. Als ich Schüler war, da fuhr ich mit dem Fahrrad zur Schule, das waren einige Kilometer. Und meine Schule war in Limperich, weiß nicht, wer das kennt. Und da musste ich durch Königinhofen fahren oder daran vorbei, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat es eine Steigung da, mitten auf dem Weg. Die war, da musste man aus dem Sattel heraus und musste kräftig, jedenfalls als kleiner Schüler, musste man aus dem Sattel heraus und da musste man kräftig reintreten, wenn man da hochkommen wollte. Das ist mühsam, besonders im Sommer, wenn es heiß war. Dann wünschte ich mir ein Mofa zu Weihnachten und ich bekam ein Mofa zu Weihnachten. Und was war das für eine tolle Erfahrung, wenn dieser Berg da kam, dann konnte ich Gas geben und wusste, da ist ein Motor, der trägt mich da hoch, das war super. Liebe Freunde, das erste Beispiel, wir müssen uns nicht verkrampft abstrampeln mit eigener Anstrengung und menschlichem Vermögen, um diesen Eifer aufzuweisen, sondern wir geben Gas, weil wir vertrauen auf die Kraft, die da von oben kommt. Ja? Wir geben Gas, weil wir sagen, er hat uns doch alles geschenkt, was zu einem Leben in Gottesfurcht dient. Deshalb dürfen wir auch im Vertrauen darauf eifern und Gas geben und Initiative ergreifen. Ja. Und handeln und tun und machen. Ja, das dürfen wir im Vertrauen darauf. Da ist die Quelle. Ja. Und das ist so eine wunderbare Verheißung, die da steht, die kann man gar nicht. Das kann man eigentlich gar nicht extensiv und intensiv genug predigen. Gott schenkt sie uns. Es ist, ja, wir lesen ja in Römer 8, 14, welcher der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Ja. Du darfst loslaufen, völlig befreit und losgelöst von deinen eigenen mickrigen menschlichen Möglichkeiten. Du darfst einfach loslaufen im Vertrauen darauf, dass er dich stärkt und er dich führt und er dich kräftigt. Ich habe das schon mal hier im anderen Zusammenhang zitiert, diesen Vers aus 2. Korinther 3, 5. Da sagt Paulus, nicht, dass wir von uns selber tüchtig wären, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Das ist das, ja. Weil er uns alles geschenkt hat, was zu einem Leben in Gottesfurcht dient, was dazu dient, diese Erwählung und Berufung festzumachen. Ja, das kommt von Gott. Dritter Aspekt. Rufe dir die Erwählung und deine Erwählung und deine Berufung, ruf sie dir immer wieder in Erinnerung. Was lesen wir in Vers 15 unseres Textes? Ich will aber dafür Sorge tragen, sagt Petrus, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge, die wir gerade gehört haben, in Erinnerung rufen könnt. Ich werde dafür Sorge tragen. Wie hat er das gemacht? Wie hat er dafür Sorge getragen? Er hat es aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben. Vielleicht war das sogar konkret gemeint, das Markus-Evangelium oder sein Brief. Wir haben die ganze Schrift, liebe Freunde, die uns erinnert an unsere Berufung und Erwählung. Deshalb nehmt sie in die Hand und lest sie. Diese Erinnerung an unsere Berufung und Erwählung ist so wichtig, weil wir nämlich vergessen. Wir sind so vergesslich, trotz Vers 12, da heißt es, ich will es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und obwohl ihr in der Wahrheit fest gegründet seid. Da sagt der Petrus, ihr kennt die Wahrheit doch. Ihr kennt das doch alles. Ihr seid sogar fest darin gegründet. Ich will aber trotzdem euch immer, immer wieder daran erinnern, weil ihr nämlich vergesslich seid. Liebe Freunde, geistliche Wahrheiten vergessen wir so schnell. Geistliche Tatsachen, die sind so schnell weg. Denn der Alltag, der Stress des Alltags, die Mühen des Alltags, die Mühle des Alltags, die Sorgen, einfach die Geschäftigkeit, das Tempo unserer Welt, das Tempo unseres Lebens, das schwemmt über diese geistlichen Wahrheiten drüber, wie ein Strom, wie bei einer Überschwemmung. Und dann muss man sie wieder hochholen, indem man erinnert. Die Welt ist laut im übertragenen Sinne. Sie ist Lärm. Die Wahrheit Christi, die Wahrheit der Berufung und Erwählung, sie darf nicht verstummen. Und deshalb muss die Stimme immer wieder ertönen. Hier ist die Stimme in der Schrift und hoffentlich ist die Stimme auch in der Verkündigung und hoffentlich ist sie auch in unseren Bibelkreisen und hoffentlich ist sie auch in unseren Gemeinschaften, wo wir mit anderen christlichen Brüdern und Schwestern Gemeinschaft haben. Erinnert euch doch gegenseitig an eure Erwählung und Berufung. Sie ist fest. Macht sie damit auch fest in dem Sinne, wie wir es beschrieben haben. Ja, selten nehme ich ein Beispiel aus der Finanzwelt, aber das tue ich jetzt mal. In Amerika hat jemand eine sagenhafte Forschung betrieben, ein Finanzwissenschaftler. Also ich habe die Termini, die er verwendet, nicht alle verstanden, muss ich sagen. Aber er hat gesagt, in den Vereinigten Staaten gibt es so viel Geldwerte, so viel Vermögen, die vergessen worden sind. Die rechtmäßigen Besitzer wissen nicht, dass sie sie haben. Die rechtmäßigen Besitzer wissen nicht, dass da irgendwelche Dividenden, Versicherungssummen, Erlöse, Konten oder was weiß ich existieren. Sie haben sie einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und sind trotzdem die rechtmäßigen Besitzer. Und wisst ihr, wie hoch die Summe der vergessenen Vermögenswerte sich in den USA beläuft, nach laut Berechnung dieses Wissenschaftlers? $1 Billion. $1 Billion. Wie groß ist das Vermögen, wie groß ist der Schatz, den uns Gott gegeben hat? Er hat uns alles geschenkt. Ich zitiere es zum x-ten Mal, was uns zum Leben in Gottes Furcht dient. Das ist ein großer Schatz, den hat er uns geschenkt. Erinnert euch daran. Vergesst es nicht. Ja. Welchen Segen hat das Festmachen? Wir können die nächste Folie sehen. Welchen Segen, welchen Lohn hat das Festmachen? Zwei Punkte aus unserem Text. Erstens, Vers 10, wenn ihr diese Dinge tut, dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wenn ihr diese Dinge tut, dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wenn ihr also eure Berufung und Erwählung festmacht, immer wieder festmacht, das ist ein sich wiederholender Vorgang. Das kann man nicht einmal machen. Dann werdet ihr nicht fallen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, ich sag's mal in einem Satz, ihr werdet bleiben, erstens in der Liebe Christi und zweitens in der Wahrheit Christi. In der Liebe Christi, weil ihr erinnert werdet an die Gebote Gottes, an die Gebote Jesu. Er wird euch bewahren, dieses Festmachen wird euch bewahren vor Sünde, vor Straucheln, vor dem Nachgeben, wie sagt man, nach Versuchungen. Es wird euch bewahren vor weltlichen Einflüssen. Es wird euch bewahren vor den Einflüssen am Arbeitsplatz, in der Schule, draußen. Vielleicht sogar von falschen Einflüssen eigener Geschwister. Es wird euch bewahren davor, euch von Jesus zu entfernen. Es wird euch vor dem Fall bewahren. Es wird euch vor Sünde bewahren. Es wird euch bewahren in der Liebe Christi. Wer in der Liebe Christi ist, so sagt uns Johannes, der sündigt nicht. Wer in der Liebe Christi ist, der sündigt nicht. Nicht, dass ich meine, dass wir perfekt wären. Wir werden es nie werden vor unserem Tod. Aber je mehr wir unsere Erwählung und Berufung festmachen, desto näher sind wir Jesus, desto näher sind wir seiner Liebe. Und desto eher sind wir gefeit vor diesem Fall. Er macht uns nicht nur, dieses Festmachen macht uns nicht nur, hilft uns nicht nur in der Liebe Christi zu bleiben, sondern auch in der Wahrheit Christi. Das lesen wir in Epheser 4,14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es geht ganz einfach darum, in der Wahrheit Gottes zu bleiben, die uns hier in der Bibel offenbart ist. Es geht darum, nicht in die Irre zu gehen durch Denkweisen unserer Gesellschaft und unserer Welt. Durch falsche Denkweisen, durch falsche Ideologien, durch falsche Geisteshaltungen, durch falsche Einflüsse, durch falsche Meinungsmache, durch die Medien, die notwendig sind. Ich freue mich, dass wir Medien haben, aber sie haben eine manipulative Wirkung. Dass ihr fest bleibt in der Wahrheit. Wir müssen immer wieder an die Wahrheit erinnert werden. Deshalb lasst euch erinnern, immer wieder. Denn wir, Ulla formuliert es immer so, wir büchsen immer leicht aus. Es geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Und dann sind wir nicht mehr in dieser Wahrheit. Und deshalb dürfen wir, was für ein Vorrecht, dass wir die Schrift haben, uns immer wieder erinnern. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir Gottesdienst feiern können, wo wir das Wort Gottes hören und erinnert werden. Ja, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Nicht, was Sünde betrifft, ihr werdet in der Liebe Christi bewahrt. Und nicht, was die Wahrheit des Wortes Gottes betrifft, ihr werdet darin bewahrt. Mehr und mehr, je mehr wir die Berufung und Erwählung festmachen. Letzter Punkt. Nächste Folie bitte. 2. Segen. Denn auf diese Weise, sagt Petrus, wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich lese das nochmal. Das ist eine komische Formulierung, die ist uns nicht so vertraut, so etwas. Auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich habe gedacht, entweder man geht rein oder man geht nicht rein. Ja? Man ist schwanger oder man ist es nicht. Nein, hier heißt es, der Eingang wird uns reichlich gewährt, wenn wir das tun. Was heißt das? Es bezieht sich auf den Segen, den Gott über uns ausschüttet, wenn wir hineingehen in das Reich Gottes. Gott möchte uns nicht nur diesen Eingang in den Himmel schenken, er möchte uns mit aller Vorstellung übersteigende Fülle seines Segens versehen, mit einem himmlischen Reichtum, mit einem Überfluss, mit einem überfließenden geistlichen Segen. Er möchte es uns nicht in Fingerhüten über uns ausschütten. Er möchte es in Kübeln über uns ausschütten. In Fässern möchte es über uns ausschütten. Dass unser Eingang in das Himmelreich reichlich gesegnet sei. Im Epheser 3 kann man auch das nachlesen. Und die Liebe des Christus sollt ihr erkennen, sagt Paulus da, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wie gehst du in das Reich ein? Man kann auch anders in das himmlische Reich eingehen. Jetzt kommt eine etwas schwierige Passage. Wenn man in 1. Korinther 3 liest, da ist davon die Rede, dass einen anderen Grund als Jesus niemand legen kann. Dieser Grund, heißt es hier, ist Jesus Christus. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Man kann auch anders am Tor des Himmels ankommen. Ein Schiff kann im Hafen ankommen mit schiefer Takelage, weil das Schiff im Sturm war. Mit durchlöchertem Bug. Aber es kommt im Hafen an, gerettet, so wie durchs Feuer hindurch. Du kannst als Sieger im Hafen ankommen, aber ziemlich ramponiert, gerettet, so wie durchs Feuer hindurch. Du kannst aber auch triumphal ankommen, wenn du deine Berufung und Erwählung festmachst. Liebe Freunde, ich glaube, wir kommen alle irgendwie ramponierter an. Mehr oder weniger. Irgendwo dazwischen diesen beiden Polen. Man hat ja gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo die Stelle steht, wenn der Gerechte nur mit Not errettet wird, wie erst der Ungerechte. Wir kommen alle mit einiger Not dort an. Aber es ist Gottes Wunsch, dass wir auch triumphieren. Es ist Gottes Wunsch, dass wir auch reichlich belohnt werden. Wir werden ja alle belohnt, die wir auf Christus vertrauen. Wir werden Belohnung empfangen und wir werden alle freudig in das Reich eingehen. Aber er möchte, dass wir aus Fässern belohnt werden. Deshalb macht eure Berufung und Erwählung fest. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Mach sie fest, die Berufung und Erwählung, die Gott dir geschenkt hat, vor Anbeginn der Zeit und in der Zeit, wo er dich gerufen hat. Du hast dein Herz aufgemacht, weil Gott es dir vorher geöffnet hat, so wie er auch deine Ohren geöffnet hat und wie er auch deine Augen geöffnet hat. Das haben wir ja in der Apostelgeschichte schon gelernt. Und dann mach sie fest. Werde dir immer wieder gewiss, du hast das Leben im Namen, wenn du glaubst an den Namen des Sohnes Gottes. Eifere mit göttlichem Eifer im Vertrauen darauf, dass Gott es tut. Und dann erinnere, ja, Gas geben im Vertrauen auf die Kraftquelle und erinnere dich immer wieder an diese Berufung und Erwählung und an den Inhalt dieser Berufung und Erwählung, den wir ja jetzt schon sehr weit ausgelegt haben. Ja. Wenn du das tust, dann wirst du nicht fallen. Und wenn du das tust, dann wirst du auch triumphal eingehen in das Reich Gottes. Amen. Amen.